Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 79 geht es um die Backdoor in den Xset-Utils, die vor kurzer Zeit entdeckt wurde. Das Thema war in vielen Medien präsent und teils konnte man lesen, dass beinahe das ganze Internet in Gefahr gewesen wäre. Also, was ist da eigentlich passiert? Heute geht's um den richtigen Internetkrimi. Die Geschichte, die ist wirklich sehr spannend und alle Details zu den Hintergründen sind noch nicht bekannt und vielleicht werden sie das auch nie. Es geht heute um Linux, um Open Source und um Social Engineering und auch um ganz schön viel komplizierte Technik. Aber da versuche ich natürlich wie immer alles verständlich zu erklären. Hier und da werde ich ein paar Sachen vereinfachen und falls euch alle Details interessieren, dann schaut gerne mal in die Shownotes, da verlinke ich euch ein paar gute Quellen. Wie jede Geschichte hat auch diese Geschichte einen Helden. Sein Name ist Andras Freund. Andras, der stammt aus Deutschland, der lebt und arbeitet aber schon länger in den USA. Er arbeitet dort bei Microsoft und er ist Experte für Datenbanken und er entwickelt schon lange am Open-Source-Datenbanksystem PostgreSQL. Und im März 2024, da führt er Tests mit einer neuen Vorabversion der Linux-Distribution Debian durch. Linux, das ist ein Open-Source-Betriebssystem, also im Prinzip sowas ähnliches wie Windows oder wie macOS. Linux ist vor allem bei Servern sehr stark verbreitet und man könnte sagen, das Internet, das läuft auf Linux-Computern. Und es gibt eine ganze Menge von Linux-Varianten und die nennt man eben Distributionen. Bekannt sind da zum Beispiel Debian, Ubuntu, Fedora oder OpenSUSE und es gibt noch viele, viele weitere. Diese ganzen Varianten, die sind jetzt nicht alle komplett anders, denn alle basieren auf dem gleichen Linux-Kernel, das ist der Betriebssystemkern mit allen grundlegenden Funktionen und darauf haben jetzt die verschiedenen Distributionen abgestimmte Pakete, also im Prinzip Software, die dabei ist. Und die ganzen Distributionen, die haben auch unterschiedliche Schwerpunkte und auch unterschiedliche Funktionalitäten. Es kommt vielleicht ein bisschen auf den Geschmack an, welche Distribution jetzt einer Person am meisten zusagt. Und hinter den meisten Linux-Distributionen, da stehen jetzt keine großen Firmen, sondern Gruppen von Personen, die freiwillig dran arbeiten. Einfach so aus Spaß. Und diese Leute, die organisieren sich auch sehr professionell, beispielsweise auch in gemeinnützigen Organisationen. Es gibt aber auch Fälle, wo beispielsweise kommerzieller Support für so eine Distribution angeboten wird. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die solche Distributionen kommerziell vermarkten und weiterentwickeln. Vielleicht sollte man bei der Gelegenheit jetzt auch noch ganz kurz über Open Source sprechen. Für viele User ist Open Source Software primär kostenlose Software. Aber da steckt noch viel mehr dahinter. Und die Idee oder auch die Philosophie, die lautet, Software sollte frei sein, frei zugänglich. Und zwar im Quellcode, damit man diesen studieren kann, damit man den selbst weiterentwickeln und anpassen kann. Und damit alle Leute dazu beitragen können, dass die Software besser wird. Wenn ich jetzt also einen Fehler in so einer Open-Source-Software finde, dann kann ich den selbst beheben, also wenn ich das technisch kann. Und meine Verbesserung, die kann ich dann bereitstellen für alle anderen. Und genauso kann ich jetzt auch neue Funktionen entwickeln, die ich halt einfach selbst gern hätte. Und vielen Leuten macht sowas einfach Spaß. Und wenn man sich jetzt aktiv in diese Community einbringt, dann lernt man eine Menge. Jetzt nicht nur über Softwareentwicklung, denn man arbeitet ja je nach Projekt mit Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Und ich glaube, das ist auch sehr wertvoll für viele Leute, einfach diese Kontakte zu haben und auch zu lernen, wie das eben ist, wenn man jetzt mit Leuten aus ganz vielen Ländern zusammenarbeitet. Für die gemeinsame Arbeit, da nutzt man heute meist ein System namens Git. Mit Git kann man seine Programmdateien gemeinsam versionieren und so nachverfolgen, was eigentlich entwickelt und verändert wurde. Und zwar, ohne dass man da jetzt manuell Kopien anfertigen muss. Oft wird jetzt für Projekte die Plattform GitHub verwendet. Das ist eine große Plattform im Internet und dort kann man seine Programmdateien verwalten und beispielsweise auch über Tickets, Fehler oder sonstige Aufgaben managen. Doch zurück zu Debian. Debian ist heute eine sehr weit verbreitete Linux-Distribution. Debian ist auch schon ziemlich alt, also Debian wird schon sehr lange weiterentwickelt. Es gibt dort regelmäßig neue Versionen. Insgesamt arbeiten über 1000 Personen an Debian und die meisten machen das komplett in ihrer Freizeit. Und wenn jetzt ein neues Release ansteht, dann gibt's davor immer Vorabversionen zum Testen. Und Andras Freund, der stößt jetzt bei seinen Datenbanktests auf ein Problem bei so einer Vorabversion. Denn er führt Performance-Tests durch und er bemerkt, dass der Remote-Login über SSH auf seinen Systemen etwas länger als erwartet dauert. Und zwar dauert das Ganze rund eine halbe Sekunde länger. Remote-Login bedeutet, dass man sich über das Netzwerk oder auch übers Internet bei einem Computer anmeldet. Und SSH, das steht für Secure Shell und das bezeichnet die Technologie, mit der man das macht. Und um auch hier wieder so einen kleinen Bogen zu Open Source zu schlagen, es gibt eine Softwarekomponente, die heißt OpenSSH und das ist so die Standard-SSH-Komponente, die in so ziemlich jedem Linux-System verwendet wird. Und bei einer halben Sekunde, ich glaube, das merkt einfach niemand. Aber Andras Freund, der ist kein normaler User, denn er ist auch ein Experte für Performance-Messungen. Und er ist neugierig. Und so taucht er in die Tiefen des Systems ein und beginnt damit, die Situation zu analysieren. Das Innenleben von so einem Linux-System, das ist zwar komplex und auch kompliziert, aber dank Open Source ja kein Geheimnis. Und nach einiger Zeit macht er eine spannende Entdeckung. Bei seiner Analyse verfolgt er nämlich den Programmfluss auf seinem System und dabei sieht er, dass der Programmfluss beim Remote-Logging aus der erwarteten Komponente, also OpenSSH, bei der Authentifizierung plötzlich in eine andere Komponente springt und zwar in eine Bibliothek für Kompression. Diese Bibliothek, die heißt libLZMA und das scheint der Grund für die Verzögerung zu sein. Andras Freund kommt das komisch vor. Er ist in der Sache vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert, weil er eben halt Experte für solche Performance-Geschichten ist. Und dann ist da noch eine weitere Sache. Für seine Tests, da nutzt er eine Software namens Valgrind. Und die verursachte vor einiger Zeit ebenfalls Fehler im Zusammenhang mit dieser Kompressionsbibliothek. Und das fällt ihm jetzt ein. Für seine Tests, da nutzt er ja diese Vorabversion von Debian Linux und vielleicht stecken da noch Fehler drin. Und natürlich ist es immer gut, solche Fehler in einer Vorabversion zu finden und zwar vor der Veröffentlichung der richtigen Version. Er lässt also nicht locker und er taucht noch tiefer ein, um den Grund zu finden. Und den findet er. Seine Entdeckung, die veröffentlicht er am 29. März 2024. Und diese Entdeckung, die schlägt ein wie eine Bombe. Es handelt sich nämlich nicht um einen Fehler, sondern um eine Hintertür, die absichtlich eingebaut wurde. Und diese Hintertür, die befindet sich in den exetutils. Das ist die erwähnte Kompressionsbibliothek. Das ist eine Open-Source-Software für die Kompression und Dekompression von Daten, also im Prinzip sowas wie ZIP. Teil der exetutils ist die Bibliothek libLZMA und die Bibliothek, die wird auch oft in anderer Software verwendet. Und die exetutils, die sind auf jedem Linux-System vorhanden und somit sehr, sehr weit verbreitet. Ein Fehler oder gar eine Backdoor wären damit sehr gefährlich gewesen. So ziemlich alle Medien berichten darüber und man liest, dass das Gefahrenpotenzial maximal hoch war und beinahe das gesamte Internet bedroht gewesen wäre. Was genau ist jetzt eigentlich eine Backdoor? Nun, eine Backdoor, also eine Hintertür, das ist eine absichtlich eingebaute Schwachstelle in einem System. Beispielsweise, um vertrauliche Daten abzugreifen oder um sich unbemerkt einzuloggen oder um sonst irgendwas zu tun, für das man eigentlich nicht berechtigt ist. Und wie genau hat jetzt diese Backdoor funktioniert? Um sich remote auf einem Linux-System einzuloggen, nutzt man einen SSH-Zugang. Damit kann man über eine verschlüsselte Verbindung auf ein System zugreifen. Für den Zugriff benötigt man einen Benutzernamen und ein Passwort, wobei man Passwörter nur noch selten verwendet. Viel häufiger nutzt man einen kryptografischen Schlüssel. So ein Schlüssel, das ist im Prinzip eine sehr lange Zeichenkette. Und in Folge 11 habe ich genauer erklärt, wie solche Schlüssel funktionieren. Einfach gesagt, durch ein ziemlich raffiniertes mathematisches Verfahren kann man Schlüsselpaare generieren, die zusammengehören. Ein Schlüssel ist privat, der andere ist öffentlich. Durch einen der beiden Schlüssel kann man nicht den anderen rekonstruieren, aber man kann mit einem der Schlüssel etwas verschlüsseln und es mit dem anderen entschlüsseln. Oder mit einem Schlüssel kann man etwas digital unterschreiben und mit dem anderen Schlüssel kann man prüfen, ob diese Unterschrift korrekt ist. Und mit solchen Schlüsseln kann man sich auch ganz ohne Passwort bei einem SSH-Server anmelden. Dazu hinterlegt man seinen öffentlichen Schlüssel beim Server und den privaten behält man selbst. Dieses Verfahren ist sehr sicher, solange der private Schlüssel nicht kompromittiert wird. Bei einem Zugriff über SSH fühlt sich's an, als ob man direkt am System sitzt. Man kann also Daten auslesen, löschen oder schreiben oder man kann Befehle ausführen. Der Standard für Linux ist wie gesagt OpenSSH, aber für viele Linux-Distributionen wird OpenSSH nochmal individuell angepasst. Das kann verschiedene Gründe haben, aber im Prinzip geht es immer darum, die Komponente besser an die Besonderheiten der Distribution anzupassen oder halt zusätzliche Features hinzuzufügen. Es findet also ein Customizing von den vorhandenen Komponenten statt. Und das betrifft nicht nur OpenSSH, sondern auch andere Komponenten. Und dank Open Source ist das ja auch kein Problem. Bei einigen Linux-Distributionen, wie beispielsweise Debian, ist es jetzt so, dass die angepasste OpenSSH-Version eine Abhängigkeit zur Kompressionsbibliothek libLZMA hat. Solche Abhängigkeiten sind in der Softwareentwicklung ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sind die natürlich sehr hilfreich, denn man muss nicht alles neu entwickeln. Es gibt viele fertige Bibliotheken, die man einfach nutzen kann. Viele Bibliotheken nutzen aber wiederum andere Bibliotheken. Und so kann es sein, dass man selbst vielleicht nur sehr wenige Bibliotheken direkt nutzt, diese aber wiederum andere Bibliotheken nutzen und man dadurch indirekt sehr viele weitere Bibliotheken als Abhängigkeit hat. Bei OpenSSH war es jetzt so, dass wenn man diese angepasste OpenSSH-Version im Einsatz hatte und noch ein paar andere Voraussetzungen stimmten, dann überschrieben einige Funktionen der Kompressionsbibliothek Funktionen aus OpenSSH. Das kann man sich so vorstellen, als ob in der Bibliothek ein paar Funktionen sind, die den gleichen Namen haben wie Funktionen in OpenSSH. Und über einen speziellen Mechanismus wird beim Start von OpenSSH gesagt, Achtung, es gibt hier verschiedene Varianten von einigen Funktionen, diesmal bitte die Varianten aus der Kompressionsbibliothek nehmen. Diesen Mechanismus, den nennt man indirekte Funktion und es gibt einige Anwendungsfälle, wo sowas durchaus Sinn machen kann. In diesem Fall wurde der Mechanismus aber missbraucht, um während des Login-Vorgangs plötzlich Kontrolle von OpenSSH an den Code aus der fremden Bibliothek zu übergeben. Die Backdoor, die war jetzt so ausgelegt, dass der Login per SSH immer noch funktionierte. Man konnte sich also mit einem gültigen Schlüssel immer noch einloggen. Es dauerte nur ein kleines bisschen länger. Mit einem besonderen Schlüssel war es jetzt aber möglich, einige Befehle mitzusenden, die dann prompt vom Server ausgeführt wurden. Sowas nennt man auch Remote Code Execution oder kurz RCE. Auf der CVSS-Skala, und das ist eine Skala, die gibt an, wie schwer oder wie gefährlich eine Sicherheitslücke ist, hatte die Backdoor eine glatte 10 von 10. Solche Fehler oder auch Hintertüren gehören zu den gefährlichsten Sicherheitslücken, die es gibt, da sie einem Angreifer ermöglichen, ein System direkt zu beeinflussen und den eigenen Code dort auszuführen. Besonders war aber jetzt in diesem Fall, dass der betreffende Schlüssel fest vom Angreifer hinterlegt war. Es wäre also nur dem Urheber möglich gewesen, diese Backdoor auch auszunutzen. OpenSSH steckt in jedem Linux-System und nicht nur dort. Und ein Angriff auf diese Komponente wäre in der Praxis sehr schwer gewesen, da es einfach sehr viele wachsame Augen gibt, die darauf gerichtet sind. Und aus dem Grund hat der Angreifer einen anderen, sehr raffinierten und aufwendigen Weg gewählt. Das klingt sehr kompliziert und das ist es auch. Sowas macht man nicht mal einfach so. Die Vorbereitungen dafür haben Jahre gedauert und es war reiner Zufall, dass am Ende kein großer Schaden entstanden ist. Doch was hat es mit diesen xset-Utils eigentlich auf sich? Und wie wurden diese jetzt kompromittiert? Die xset-Utils, die sind wie gesagt eine Kompressionssoftware, bestehend aus einem Kommandozeilenprogramm und der Bibliothek libLZMA. Und diese Bibliothek, die wird oft in andere Software eingebunden. Unter Linux sind diese xset-Utils omnipräsent. Und das bedeutet, xset ist ein wichtiger Baustein für jede Linux-Distribution. Hauptentwickler und in den letzten Jahren auch der einzigste Entwickler ist Lasse Collin. Und Hauptentwickler heißt hier, er arbeitet mehr oder weniger in seiner Freizeit alleine dran. Die Xetutils sind eigentlich fertig entwickelt, die gibt's auch schon viele, viele Jahre. Ab und zu gibt's jetzt noch Kleinigkeiten zu tun, beispielsweise gibt's mal kleine Fehler, die man noch beheben kann. Aber in den letzten Jahren findet Lasse Collin immer weniger Zeit dafür. Zudem, so erzählt er öffentlich, hat er gesundheitliche Probleme und ist mit der Arbeit an Xet überfordert und teils auch überlastet. Im Januar 2021 legt jemand, der sich Chia Tan nennt, einen Account mit dem Namen ChiaT75 bei GitHub an. Chia Tan beginnt damit, sich an verschiedenen Open-Source-Projekten zu beteiligen. Unter anderem beteiligt er sich damals schon in einer Kompressionsbibliothek namens LibArchive. Dort schlägt er eine Änderung vor, die eine Fehlermeldung verbessern soll. Dort verwendet seine Änderung eine unsichere Variante zur Ausgabe der Fehlermeldung. Auf den ersten Blick kann das ein Fehler sein, der jeder Person passieren kann. Im Jahr 2022 schreibt Chia Tan zum ersten Mal über die Mailingliste der Xetutils. Er hat einen Vorschlag für eine Verbesserung und in der Open Source Community ist sowas wie gesagt völlig normal. Kurz darauf meldet sich jetzt jemand namens Chiga Kumar auf der Mailingliste und der Chiga, der macht Druck und er möchte, dass diese Verbesserung von Chia Tan endlich akzeptiert wird. Chiga Kumar, der trat vorher noch nie in Erscheinung. Im Juni gibt es eine weitere Diskussion auf der Mailingliste. Es geht wieder darum, dass neue Entwicklungen so lange dauern. Und der Lasse Collin sagt, dass er aktuell einfach nicht die Kapazität hat. Und der Chiga Kumar, der schlägt jetzt vor, dass es einfach einen zweiten Maintainer geben sollte. Ein Maintainer ist die Person, die sich aktiv um so ein Projekt kümmert. Und der Maintainer, der hat auch Schreibrechte. Weitere Accounts steigen jetzt in diese Diskussion ein und die ganzen Accounts, die erhöhen den Druck auf Lasse Collin. Und Lasse Collin, der erklärt schließlich, dass er abseits der Mailingliste bereits ein wenig mit Chia Tan gearbeitet hat und dass sich dessen Rolle in der Zukunft vielleicht noch ändern wird. Die Accounts von Chiga Kumar und den anderen werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gesehen. Nur Chia Tan bleibt aktiv. Und wie? 3 Tage später gibt es dann den ersten Commit von Chia Tan im Xet Repository. Das bedeutet, dass Chia Tan aktiv was hinzufügt zu diesem Xet Projekt. Ab diesem Zeitpunkt wird Chia Tan dann ein regelmäßiger und sehr aktiver Mitarbeiter bei Xet. Im Januar 2023 mergt Chia Tan seinen ersten Commit auf GitHub. Mergen bedeutet, dass er eine Änderung in den offiziellen Code aufnimmt. Und ab diesem Zeitpunkt hat er also das volle Vertrauen von Lasse Collin. Chia Tan ist nun weiterhin sehr aktiv und er fügt auch sehr viel zusätzlichen Code hinzu. Von außen betrachtet sieht das auch alles ziemlich sinnvoll aus. Und er fügt beispielsweise weitere Tests hinzu und das ist alles Standard in der Softwareentwicklung. Was aber niemand weiß, die Person oder womöglich die Gruppe hinter dem Pseudonym Chia Tan hat einen ganz anderen Plan. Denn oberflächlich betrachtet ist Chia Tan ein motivierter Mensch, der eine ganze Reihe von kleinen Verbesserungen einbringt. Über 700 einzelne Dinge sind das. Insgeheim verfolgt Chia Tan aber einen Plan. Und zwar die Platzierung einer sehr ausgefuchsten Backdoor. Im März 2023 ändert er dann den Ansprechpartner bei Googles Sicherheitsscanner OSS Fuzz von Lasse Collin auf sich selbst. OSS Fuzz ist ein Sicherheitsprogramm von Google und das überprüft Open-Source-Bibliotheken und Software auf Fehler oder Sicherheitsprobleme. Und wenn was gefunden wird, werden dann die Projektverwalter per E-Mail informiert. Und diese E-Mails, die bekommt nun Chia Tan. Im Juni 2023 meldet sich dann jemand namens Hans Janssen mit einem Vorschlag für eine Verbesserung für die Performance. Dazu müsste man eine Funktionalität nutzen, die es erlaubt, zur Laufzeit Programmcode auszutauschen. Und vielleicht kommt uns das hier jetzt schon ein bisschen bekannt vor. Chia Tan gibt einen Monat später sein Okay und die Änderungen landen dann im offiziellen Xet-Code. OSS Fuzz reagiert darauf mit einer Warnung und der Chia Tan lässt daraufhin diesen Check offiziell deaktivieren und als offizieller Ansprechpartner ist das auch kein Problem. Im Februar 2024 ändert Chia Tan dann noch die Website des Projekts auf eine eigene Version. Von nun an ist das Projekt im Prinzip vollständig in seiner Hand. Doch wie kommt jetzt der Schadcode unentdeckt in die Xetutils rein? Nun, Chia Tan versteckt ihn einfach sehr gut. Er arbeitet ja sehr viel mit Tests und er fügt nach und nach verschiedene Testdateien hinzu. Darunter auch komprimierte Archive, die augenscheinlich defekt sind. In den Tests sollen diese dann entpackt werden und manche haben halt wie gesagt absichtliche Fehler und im Test soll erkannt werden, dass diese Fehler existieren und entsprechend darauf reagiert werden. Jetzt ist es aber so, dass die defekten Archive nicht wirklich defekt sind. Denn in diesen Archiven hat Xia Tan verschlüsselten Schadcode versteckt. Es handelt sich bei den Archiven um Binärdateien, die jetzt nicht menschenlesbar sind. Niemand würde darin nach Schadcode suchen. Um die Dateien lesbar zu machen, mussten lediglich einige darin enthaltene Zeichen ersetzt werden, aber das muss man natürlich wissen. Und um diese Schaddateien zu nutzen, fehlt jetzt nur noch ein kleines Detail. Und zwar, um jetzt ein Programm vom Quelltext in ein ausführbares Programm zu übersetzen, muss es gebaut werden. Man spricht hier auch vom sogenannten Build-Prozess. Dieser Vorgang umfasst einige Schritte. Der Quelltext, der muss bei Programmen in der Programmiersprache C, und das haben wir hier, die Programmiersprache C, teilweise an die jeweilige Zielumgebung angepasst werden. Er spielt beispielsweise eine Rolle, was für ein Prozessor auf einem System eingesetzt wird. Solche Anpassungen, die erfolgen oft automatisch während des Bildprozesses. Das ist alles ziemlich komplex. Es werden automatisch Skriptdateien generiert und ausgeführt und es ist meist nicht mehr leicht nachvollziehbar, was da ganz genau passiert. Am Ende wird dann alles kompiliert und ein ausführbares Binärprogramm erstellt, also quasi eine EXE-Datei bei Windows. Xia Tan hat nun in diesen Bildprozess eingegriffen, denn das Ziel war, dass in der fertigen Binärdatei die Backdoor enthalten ist. Und das gelang mit einem Trick. Xia Tan hat nämlich das sogenannte Source Code Release manipuliert. Von einer Software gibt es immer verschiedene Versionen. Version 1, Version 2 und so weiter. In der Regel werden solche Versionen nicht gleich bei jeder kleinen Änderung erzeugt und veröffentlicht. Man sammelt da gerne ein bisschen und nimmt sich die Zeit zum Testen. Das ist wie bei eurem Computer oder Handy. Da gibt's auch regelmäßig neue Versionen vom Betriebssystem, aber eben nicht jeden Tag. Bei einer Open-Source-Software sind Releases nochmal was ganz anderes. Es gibt da nämlich in der Regel die sogenannten Binary Releases. Das ist die kompilierte und lauffähige Version einer Software. Und da gibt's dann meistens auch für viele unterschiedliche Plattformen solche Binary Releases. Man kann sich was für Windows runterladen, für verschiedene Linux-Distributionen, für einen Mac und so weiter. Und es gibt bei Open Source Software auch immer noch die Source Releases. Das sind die ganzen Quelltexte der Software und man kann sich das runterladen und kann dann die Software auf dem eigenen Rechner selber bauen. Und normalerweise enthalten diese Releases im Großen und Ganzen die gleichen Dateien, die auch in diesem GitHub Repository drin sind. Also diese versionierten Dateien, die man sich anschauen kann und wo man auch nachvollziehen kann, was da eigentlich verändert und ja hinzugefügt wurde. Und in diesem Source Code Release von den XZ-Utils, da steckt jetzt eine zusätzliche Datei, die eben nicht im Repository auf GitHub war. Und es handelte sich dabei um ein Skript, das während des Build-Prozesses ausgeführt wurde und alles in Gang setzte. Also die vermeintlich defekten Dateien entpackte, die dort enthaltenen Dateien entschlüsselte und am Ende die Backdoor in der fertigen Bibliothek platzierte. Und weil im Open-Source-Bereich und vor allem bei Linux-Distributionen in der Regel immer der Source-Code-Release verwendet wird, war das auch ein sicherer Weg, um den Schadcode über Umwege in OpenSSH zu platzieren. Xia Tan veröffentlichte das Release 5.6.0 und kurz darauf noch 5.6.1 und in beiden Releases war die Backdoor drin. In letzterem Release verschleierte er die Backdoor noch zusätzlich. Parallel zum Release wurde auch Druck auf die verschiedenen Linux-Distributionen gemacht, damit diese auf die aktuellste Version der XZ-Utils aktualisieren. Und hier taucht auch wieder der Hans Jansen auf, der aber sonst nie wieder in Erscheinung trat. Und dieses ganze Engagement, das zeigte auch Wirkung. Einige Distributionen stiegen tatsächlich auf die aktuelle und damit kompromittierte Version der XZ-Utils um, unter anderem Debian für die Vorabversion. Und diese Vorabversion landete dann wenig später bei Andres Freund. In die Backdoor, da wurde sehr viel Zeit investiert. Sie ist komplex und kompliziert und dennoch erscheint es, als ob sie vielleicht nicht ganz fertig war. Allein schon die beiden kurz aufeinander erfolgten Releases, in denen die Backdoor nochmals in Anführungszeichen erweitert und verbessert wurde, deutet darauf hin. Es wirkt beinahe, als ob Xia Tan in Eile gewesen wäre. Und da könnte tatsächlich was dran sein. Denn am 29. Februar 2024 wurde öffentlich der Vorschlag diskutiert, einige Optimierungen bei gewissen Startprozessen von einigen Linux-Distributionen durchzuführen. Und der Effekt dabei wäre gewesen, dass die XZ-Utils deutlich später geladen worden wären und dadurch hätten sie sich nicht mehr in OpenSSH einklinken können. Damit wäre dann vielleicht die ganze jahrelange Arbeit von Xia Tan umsonst gewesen. Und vielleicht war das ja auch ein Grund dafür, dass Xia Tan überhastet gehandelt hatte. Zum Glück für uns. Was ist das Fazit der Geschichte? Na, Software ist komplex und Open-Source-Entwicklung ebenfalls. Es wurde sehr viel darüber gesprochen, wie man sowas hätte verhindern können. Schnell wurde da gesagt, dass es mit mehr Geld möglich gewesen wäre, sowas zu verhindern. Aber ich bin mir da nicht wirklich sicher. Manche Entwickler, die würden sich sicher über Geld freuen, aber manche, die arbeiten auch nur zum Spaß an solchen Projekten. Der Lasse Collin zum Beispiel, der arbeitet vielleicht aktuell nicht mehr mit so viel Spaß dran, aber er hat zum Beispiel auch geschrieben, dass man ihn finanziell nicht unterstützen kann. Denn für ihn wäre das rechtlich ein bisschen kompliziert, wenn er da noch Geld bekommen würde über irgendwelche Unterstützung oder Spenden und so weiter. Deswegen verzichtet er darauf. Und ich persönlich bin jetzt nicht in der Open Source Community aktiv, aber ich kenne einige Leute, die da sehr aktiv sind. Und für die ist das halt ein Hobby und die möchten da kein Geld dafür, sondern sie möchten halt den Spaß haben. So wie ihr vielleicht ja auch irgendein Hobby habt, wo ihr sagt, hey, das macht euch viel Spaß und ihr wollt das nicht irgendwie Geld dafür haben, sondern ihr wollt einfach das Hobby haben. Ihr wollt was dadurch lernen, wollt mit den Leuten irgendwie im Kontakt und im Austausch sein. Das ist es einfach. Und ich find's auch sehr schwierig, dann irgendwie drüber nachzudenken, wie man es mit Geld sowas hätte verhindern können. Denn so ein Fall wie mit Chia Tan, der hätte ja auch in einer Firma funktionieren können. Denn es ging ja hier auch um sehr viel Social Engineering. Und wenn ich unbedingt möchte, kann ich mich ja vielleicht auch in eine Firma einschleusen, kann jetzt über Jahre das Vertrauen gewinnen und kann dann mit irgendwelchen Rechten, die ich erlangt habe, irgendwelche Backdoors irgendwo einbauen. Und solche Fälle gab es ja auch schon. Oder ich bin vielleicht ein feindlicher Agent, der sich irgendwo reinhackt und irgendwas tut. Also es gibt hier sehr viele Dinge. Und ich glaube, bei dieser ganzen Open-Source-Community, da geht es vor allem einen Schwachpunkt und Schwachpunkt in Anführungszeichen. Open-Source-Entwicklung basiert auch sehr viel auf Vertrauen. Denn wenn ich jetzt in so einem Open-Source-Projekt aktiv bin, klar, manche Leute kenne ich vielleicht auch aus dem echten Leben, weil ich mich jetzt irgendwo mit den Leuten getroffen habe, vielleicht auf einer Konferenz oder so. Aber es ist immer wieder so, dass ich dann auch mit Leuten zusammenarbeite, da kenne ich halt nur im Pseudonym. Und ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist die Person alt, ist die Person jung? Ich habe keine Ahnung und vielleicht interessiert es mich auch nicht, weil ich halt mit der Person zusammenarbeite und mir das einfach Spaß macht. Also es geht schon sehr, sehr, sehr viel um Vertrauen und da wüsste ich jetzt nicht, wie man das mit Geld irgendwie beheben kann. Was vielleicht helfen würde oder helfen könnte, wären vielleicht irgendwelche Sicherheitsaudits, die man durchführen kann, beispielsweise bei so einer Distribution. Dieses Projekt von Google ist da vielleicht schon ein ganz spannender Ansatz, dieses OSS Fuzz. Aber vielleicht könnten jetzt auch große kommerzielle Linux-Distributionen sagen, okay, die Software, die wir haben, die wird vielleicht nochmal anders untersucht oder wir machen dann einen anderen Audit. Wobei man da auch vorsichtig sein muss, man findet sowas halt auch nicht so einfach. Also es reicht manchmal halt auch nicht, sich das einmal anzuschauen und dann passt es, sondern vielleicht muss man da ein bisschen tiefer rein. Und vor allem bei solchen Sachen wie es den Exact-Utils, wo am Ende nur eine Person dahinter steht, ist es halt schwer. Es gibt in der ganzen Open-Source-Welt auch so größere Vereinigungen, wie zum Beispiel die Apache Software Foundation, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist eine große gemeinnützige Organisation, unter deren Dach viele Open-Source-Projekte existieren, die da auch gefördert werden. Es gibt auch Firmen, die die Apache Software Foundation finanziell unterstützen und da gibt es auch Leute, die da hauptberuflich arbeiten und die haben ganz andere Strukturen. Ich würde es nicht sagen, dass die perfekt sind, aber da ist es beispielsweise so, dass bei solchen Projekten, wenn es irgendwelche Änderungen oder so gibt, dass da mehr als eine Person dahinter steht, die das machen. Das ist ein cooler Ansatz, aber das ist natürlich nichts, was man überall durchsetzen könnte. Denn wenn ich persönlich so eine Bibliothek entwickle, weil mir es Spaß macht, dann ist es mir ja vielleicht auch völlig egal, ob irgend so ein riesengroßes Linux-Projekt meine Bibliothek verwendet. Vielleicht freue ich mich drüber, aber ich bin ja trotzdem noch der Hobbyentwickler. Aber ich glaube, man lernt sicherlich jetzt einiges daraus. Ich glaube, vielleicht schauen sich jetzt große Unternehmen oder vielleicht auch so die Organisationen hinter so großen Distributionen nochmal genauer an, was eigentlich unter der Haube alles ist. Und bei so kleinen Projekten, die aber trotzdem irgendwo wichtig sind, vielleicht lohnt sich's ja, wenn man da einfach zusätzlich drauf schaut und vielleicht lernt man da noch ein bisschen mehr draus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es in der Geschichte weitergeht. Vielleicht wird man irgendwann mal erfahren, wer Chia Tan war oder ist. Ich persönlich sehe da so zwei Möglichkeiten. Zum einen, was oft diskutiert wurde, ist, dass da vielleicht irgendwie staatliche Spionage dahinter steckt, dass es da wirklich so eine ganze Gruppe von Personen gibt, die halt hinter dem Pseudonym Chiatan agiert haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht wirklich eine einzelne Person war, die genügend, ja, kriminelle Energie hatte, um sowas durchzuziehen. Also denkbar finde ich es beides. Und ja, bin gespannt, ob es da in der Zukunft noch irgendwelche Erkenntnisse gibt. Das war die Folge Nummer 79 der digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen virtuellen Kaffee spendiert. Das geht ganz einfach über die Plattform Ko-fi. Und wenn ihr mich sogar monatlich mit einer Dosis Koffein unterstützen wollt, dann gibt's dafür ein paar Goodies. Alle Infos findet ihr unter support.digitaleanomalien.de oder in den Shownotes. Genauso freue ich mich auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch noch auf Instagram oder Mastodon. Außerdem gibt's noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und über sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!